In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute den Essay Demokratie, Mündigkeit statt Leben auf Kosten anderer. Autor ist Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne. In seinem Vortrag geht es um die Bedingungen, unter denen die im klassischen Sinne liberale Demokratie verwirklicht werden und überleben kann. Wichtigste Bedingung dafür ist, dass bei allen Entscheidungen, ob politischer oder privater Natur, eine Verbindung bestehen muss zwischen den Entscheidungen und deren Folgen. Demokratie beruht auf der Selbstbestimmung über das eigene Leben und nur auf dieser Grundlage können Bürger Verantwortung in öffentlichen Angelegenheiten übernehmen.
In diesem Vortrag möchte ich dem Zusammenhang zwischen Demokratie und Selbstbestimmung nachgehen. Wie der Begriff Demokratie, der aus dem Altgriechischen stammt, anzeigt, handelt es sich um eine Form von Herrschaft, Kratos, ausgeübt durch das Volk, Demos. Das Volk herrscht durch Wahlen und Abstimmungen. Diese bestehen jeweils in Mehrheitsentscheidungen. Gegebenenfalls ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, wie zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit, oder es muss ein bestimmtes Quorum erfüllt sein, wie zum Beispiel Beteiligung von mindestens der Hälfte der Stimmberechtigten an der Wahl oder der Abstimmung. Eine Herrschaftsform ist die Demokratie, weil die jeweilige Mehrheit über die jeweilige Minderheit bestimmt. Auch diejenigen, die einer Beschlussvorlage nicht zugestimmt haben, sind gezwungen, die Beschlüsse der Mehrheit zu befolgen, und zwar unter Androhung und gegebenenfalls auch Anwendung von Gewalt. Die Demokratie unterscheidet sich von anderen Staatsformen in dem Prozess der Legitimation der Träger von Herrschaft und in den Grenzen, die der Ausübung von Herrschaft gesetzt sind. Die Demokratie beinhaltet eine Beschränkung von Herrschaft. Demokratie bedeutet nicht, bildlich gesprochen, dass ein Dutzend Wölfe und ein halbes Dutzend Schafe über das Abendessen abstimmen. Man kann nicht Bürgern das Wahlrecht zubilligen und ihnen damit selbstbestimmte Entscheidungen zwischen Alternativen zutrauen und zugleich Abstimmungen gutheißen, die ihnen die Grundlage für solche Entscheidungen entziehen. Demokratie besagt infolgedessen, dass man nicht über alles abstimmen darf. Die Demokratie beruht darauf, jeden Menschen als Person mit unveräußerlichen Rechten anzuerkennen. Wenn jeder an dem Entscheidungsprozess teilnimmt, dann setzt das voraus, jedem grundlegende Rechte der Selbstbestimmung über das eigene Denken und Handeln zuzubilligen. Mit anderen Worten, das Naturrecht ist in der Demokratie vorausgesetzt. Man kann nicht Leib, Leben und Eigentum zur Disposition in Abstimmung stellen. Die Demokratie verkommt zu dem, was Herrschaft des Pöbels, Ochlokratie genannt wird, wenn Beliebiges per Mehrheitsbeschluss auch über die natürlichen Rechte der Menschen hinweg festgesetzt werden kann. Die Grundrechte anzuerkennen beinhaltet, zwischen öffentlicher und privater Sphäre zu trennen. Die Herrschaft in der Demokratie bezieht sich nur auf die öffentlichen Angelegenheiten. Davon getrennt ist die Privatsphäre, über die jeder selbst bestimmen kann. Wenn mündige Bürger in einer Demokratie die Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten treffen, dann setzt dieses ferner voraus, dass es jeweils mindestens zwei verschiedene Handlungsoptionen gibt, die alle rational vertretbar sind. Andernfalls ergibt eine Abstimmung keinen Sinn. Das heißt, es gibt kein Wissen, durch das die Angelegenheit entschieden ist. Das betrifft zunächst das moralische Wissen. Grundrechte werden nicht vom Staat verliehen und können daher auch nicht vom Staat entzogen werden. Sie sind Gegenstand des Wissens um die natürlichen Rechte von Personen und nicht Gegenstand des Setzens in Mehrheitsbeschlüssen. Für die Mehrheitsbeschlüsse ist vielmehr vorausgesetzt, dass diejenigen, die abstimmen, grundlegende Rechte der Selbstbestimmung haben. Dass ein Gegenstand von Wissen nicht Gegenstand von Abstimmungen sein kann, bezieht sich auch auf das naturwissenschaftliche Wissen. Über Naturgesetze, wie zum Beispiel das Gravitationsgesetz, kann man nicht abstimmen. Einstein kann mit seiner Formulierung des Gravitationsgesetzes richtig liegen, auch wenn im Jahre 1915, als Einstein die allgemeine Relativitätstheorie vorlegte, 99% der Physiker der Meinung gewesen wären, dass eine Theorie, welche die euklidische Geometrie zurückweist, eine Krümmung der Raumzeit postuliert und diese Krümmung mit der Gravitationskraft gleichsetzt, absurd ist. Daraus folgt, Scientismus und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar. Der Scientismus besagt, dass das naturwissenschaftliche Wissen nicht nur Tatsachen in der Welt beschreibt, sondern auch zur Steuerung der Gesellschaft eingesetzt werden kann, gemäß dem Slogan Follow the Science, der Wissenschaft folgen. Dann erübrigen sich Abstimmungen. Man muss die Experten konsultieren und soziale Ingenieurskunst einsetzen. Als die Deutsche Nationalakademie Neopoldina am 8. Dezember 2020 einen erneuten Corona-Lockdown als, ich zitiere, aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, Zitat Ende, bewies, handelte Bundeskanzlerin Angela Merkel nur folgerichtig, als sie einen Tag später, am 9. Dezember 2020, eben diesen Lockdown im Bundestag unter Verweis auf Naturgesetze wie das Gravitationsgesetz und die Lichtgeschwindigkeit begründete. Wie gesagt, über das Gravitationsgesetz kann man nicht abstimmen. Wenn etwas von der Nationalakademie wissenschaftlich bewiesen ist, dann erübrigt sich eine Abstimmung. Also, entweder gibt es eine Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften, der man auch in gesellschaftlichen und politischen Angelegenheiten folgen kann, gemäß dem Slogan Follow the Science, und dann erübrigen sich Abstimmungen. Oder es gibt alternative Handlungsoptionen, die alle rational begründbar sind und über die man daher sinnvoll abstimmen kann. Demokratie kann nur mit einer Naturwissenschaft zusammengehen, die auf einer strikten Trennung zwischen Tatsachen und Normen beruht. Wenn die Wissenschaft diese Trennlinie überschreitet, dann richtet sie sich direkt und unmittelbar gegen die Demokratie. Der Zusatz liberal zur Demokratie verdeutlicht in seinem ursprünglichen, guten Sinne, im Unterschied zu den heutigen Verzerrungen dieses Begriffs, die Beschränkung von Herrschaft, die im Konzept der Demokratie angelegt ist. Wer abstimmen darf, hat grundlegende Rechte, die nicht Gegenstand einer Abstimmung sein können. Die Demokratie ist eine Antwort auf die Frage, wer herrscht bzw. von wem die Herrschaft ausgeht. Der klassische Liberalismus ist eine Antwort auf die Frage, was die Herrschenden dürfen und was sie nicht dürfen. In diesem Sinne verdeutlicht der Zusatz liberal drei Beschränkungen der Herrschaft, die im Konzept der Volksherrschaft angelegt sind. Die Grundrechte stehen nicht zur Disposition in Mehrheitsentscheidungen. Es gibt eine Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Wenn etwas Gegenstand einer Mehrheitsentscheidung ist, dann stehen mindestens zwei alternative Optionen zur Wahl, die alle rational begründbar sind. Diese drei Beschränkungen charakterisieren das Ideal einer Demokratie. Sie verdeutlichen, dass die Demokratie auf der Selbstbestimmung der Bürger basiert. In der Realität unserer Demokratien werden diese Beschränkungen jedoch häufig nicht respektiert. Das geschieht nicht nur in der repräsentativen Demokratie, in der das Volk seine Souveränität nur durch regelmäßige Wahlen von Vertretern ausübt. Es passiert auch in einer semidirekten Demokratie wie der Schweiz, in der zusätzlich zu Wahlen auch Volksabstimmungen über Sachvorlagen stattfinden. Genauer gesagt, in einer repräsentativen Demokratie geschieht dieses tendenziell häufiger als in einer semidirekten Demokratie. Eine überschaubare Anzahl von Repräsentanten des Volkes in einem Parlament ist viel leichter dem Einfluss und Druckmitteln von Lobbygruppen, Parteiapparaten und so weiter ausgesetzt als ein ganzes Volk. Die regelmäßigen Volksabstimmungen in der Schweiz wirken als Korrektiv gegenüber den Beschlüssen von Parlament und Regierung. Ihnen ist es zu verdanken, dass der politische Globalismus in der Schweiz viel weniger Fuß fasst als in den Nachbarländern. Dennoch werden auch in der Schweiz in Volksabstimmungen Gesetze gebilligt, welche die Beschränkungen von Herrschaft in einer liberalen Demokratie missachten. So wurden das Gesetz über die Corona-Zwangsmaßnahmen und dessen Ergänzungen in drei Volksabstimmungen zwischen Juni 2021 und Juni 2023 angenommen. Normativ, vom Naturrecht aus gesehen, ist das Covid-Gesetz unrecht und undemokratisch. Man kann nicht darüber abstimmen, Menschen ihre Grundrechte zu entziehen. Und man kann auch nicht über Bedingungen abstimmen wollen, Masken, Tests, Impfungen und so weiter, unter denen man Menschen ihre Grundrechte gewährt. Diese sind nicht Belohnungen für Gehorsam gegenüber einer Autorität, die sich auf angebliche Experten in weißen Kitteln beruft, sondern gelten in einem demokratischen Rechtsstaat bedingungslos, als Voraussetzung für die demokratische Entscheidungsfindung. Kurz, nichts, auch keine Volksabstimmung, kann Unrecht in Recht verwandeln. Dessen ungeachtet sind Volksabstimmungen das beste verfügbare Verfahren, um in der Praxis zu einer Entscheidung darüber zu gelangen, ob eine bestimmte Gesetzesvorlage den Standards der Rechtsstaatlichkeit genügt oder nicht. Die Alternative dazu wäre, die Entscheidung über diese Frage an Experten in Gestalt von Richtern zu delegieren. Es gibt gute Gründe für die Schweiz, kein Verfassungsgericht einzurichten. Ein Expertengremium mit dem Entscheidungsmonopol darüber, ob Gesetze verfassungskonform sind, ist für Korruption anfällig. So hat zum Beispiel das deutsche Bundesverfassungsgericht mit seinen Corona-Urteilen alle Standards von Rechtsstaatlichkeit gebrochen. Man muss unterscheiden zwischen einerseits dem Ideal der Rechtsstaatlichkeit, implementiert in einer Demokratie, die auf der Anerkennung der Grundrechte aller beruht, und andererseits der praktischen Frage nach dem besten verfügbaren Verfahren zu dessen Durchsetzung, gegeben, dass alle Verfahren fehlbar sind. Man kann also die Abstimmung über das Covid-Gesetz in der Schweiz als unrechtmäßig kritisieren, gemessen am Ideal des demokratischen Rechtsstaats, und zugleich anerkennen, dass es innerhalb eines bestehenden Staats kein besseres Verfahren gibt, als über die Frage der Legitimität eines Gesetzes eine Volksabstimmung abzuhalten, ganz im Sinne des Zitats, das durch Winston Churchill Berühmtheit erlangt hat. Die Demokratie sei die schlechteste Staatsform, abgesehen von allen anderen, die noch schlechter seien. Es gibt keinen anderen Weg, als die Menschen, mit denen man zusammenlebt, friedlich durch Argumente und durch vorbildhaftes Verhalten zu überzeugen. Aber das beinhaltet eben auch das standfeste Eintreten für die grundlegenden Rechte jedes Menschen zur Abwehr von Übergriffen in die eigene Lebensgestaltung, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer solche Übergriffe erfolgen. Eine liberale Demokratie stellt Anforderungen an ihre Bürger, welche die Souveränität ausüben. Die Beschränkungen der Herrschaft, welche die liberale Demokratie kennzeichnen, setzen die Mündigkeit der Bürger voraus. Niemand kann den Bürgern die Last der Verantwortung für die diesbezüglichen Entscheidungen abnehmen. Die liberale Demokratie ist somit auf die Urteilskraft und den Gemeinsinn ihrer Bürger angewiesen. Sie muss darauf bauen, dass die Bürger sich nicht von Propaganda, einschließlich insbesondere Angstpropaganda, verführen lassen. Man muss resilient gegenüber allen Versuchen sein, sich die Selbstbestimmung nehmen zu lassen und sich der Unterordnung unter andere, die es angeblich besser wissen und nur das Gute für die Bevölkerung im Auge haben, zu fügen. Das gilt insbesondere in Bezug darauf, Skepsis gegenüber Wissensansprüchen angeblicher Experten walten zu lassen, die sich über die Grundrechte und die Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre hinwegsetzen. Das Problem in dieser Hinsicht ist, dass wir einerseits auf wissenschaftliche Tatsachen für Entscheidungen über den öffentlichen Raum angewiesen sind. Andererseits eröffnet die Verfügungsgewalt darüber, was der Öffentlichkeit als wissenschaftliche Tatsache dargestellt wird und was nicht, einen enormen politischen Einfluss und ist mit gewaltigen wirtschaftlichen Interessen verbunden. Das fängt mit so harmlosen Fällen wie der Werbung für Zahnpasta an, die von Experten in Gestalt von Zahnärzten aufgrund angeblicher wissenschaftlicher Tests empfohlen wird. Ganz und gar nicht mehr harmlos sind diese Fälle, wenn es ein staatliches Gesundheitssystem mit Finanzierung aus Steuergeldern und Zwangsversicherungen gibt. Dann geht es darum, welche Produkte in den Leistungskatalog dieses Systems hineinkommen. Damit sind gewaltige und nahezu risikofreie Gewinne verbunden. Die Leistungen werden nicht von den einzelnen Leistungsempfängern gemäß deren individuellen und familiären Interessen, Präferenzen und Werten nachgefragt und finanziert. Die Nachfrage wird vielmehr durch den Leistungskatalog künstlich geschaffen und die Finanzierung auf die Allgemeinheit in Form von Steuern und Beiträgen zu Zwangsversicherungen abgewälzt. Gegebenenfalls reicht dieses sogar so weit, dass die Verordnung bestimmter Behandlungen den Ärzten aufgezwungen wird, wie zum Beispiel obligatorische Impfquoten in Arztpraxen in Deutschland oder gar direkt der Bevölkerung, wie zum Beispiel Impfanordnung. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass Passivrauchen ab einem gewissen Maß und Regelmäßigkeit gesundheitsschädlich ist. Diese wissenschaftliche Tatsache ist die Legitimationsgrundlage dafür, die Grenzen zwischen öffentlichem Raum und Privatsphäre so zu verschieben, dass Rauchen im öffentlichen Raum reguliert wird, im Unterschied etwa zu den Kleidern, die man trägt, oder den Speisen und Getränken, die man im öffentlichen Raum genießt. Es ist hingegen keine wissenschaftliche Tatsache, dass von Coronaviren oder Klimawandel eine Gefährdung der allgemeinen Bevölkerung ausgeht und dementsprechend eine Legitimationsgrundlage für regulatorische Eingriffe in die Grundrechte und die Privatsphäre besteht. Die Trennlinie zwischen bestätigten wissenschaftlichen Tatsachen und Vorspiegelungen wissenschaftlicher Tatsachen aus ideologischen und wirtschaftlichen Interessen, wie im Falle von Corona und Klima, wird häufig aber bewusst und absichtlich vernebelt. Dagegen muss man sich immer wieder Folgendes vor Augen führen. Wenn etwas eine wissenschaftliche Tatsache ist, die für die allgemeine Bevölkerung relevant ist, dann gibt es dafür empirische Evidenz, die für jedermann nachvollziehbar ist. Man sieht die Folgen von Rauchen einschließlich Passivrauchen. Aber man sieht keine Übersterblichkeit durch Coronavirenwellen oder Klimawandel. Die Abhängigkeit der Demokratie von der Mündigkeit und Urteilskraft der Bürger kommt auch in dem berühmten Diktum des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde zum Ausdruck. Zitat: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Zitat Ende. Diese Voraussetzungen stehen in der Tradition der Aufklärung, etwa wenn Kant zu Beginn seines berühmten Aufsatzes zur Beantwortung der Frage »Was ist Aufklärung?« von 1784 die Aufklärung als den, Zitat, »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«, Zitat Ende, definiert. Kants Behauptung ist diese: Die Unmündigkeit, insofern sie fortbesteht, ist selbstverschuldet. Sie wird zwar von Vormündern und Experten in deren ideologischen und Profitinteressen befördert, aber letztlich ist es Bequemlichkeit, die dazu führt, unmündig zu bleiben. Jeder ist daher selbst dafür verantwortlich, Unmündigkeit hinter sich zu lassen. In der Idee der Volksherrschaft sind zwei Illusionen angelegt. Die eine Illusion ist die Idee, dass das Volk eine homogene Gruppe mit einem Willen ist. Diese Idee geht auf Jean-Jacques Rousseau zurück, genauer gesagt auf dessen Schrift vom Gesellschaftsvertrag von 1762. Der Sozialvertrag ist jedoch lediglich eine Fiktion, um Herrschaft zu rechtfertigen. Ebenso ist Rousseaus Postulat von einem allgemeinen Willen des Volkes, der Volonté générale, eine Fiktion. Ein Vertrag besteht nur dann, wenn er von allen Parteien freiwillig abgeschlossen wird. Der Wille ist immer der Wille einzelner Personen. Hiervon abgeleitet kann man von dem Willen einer Gruppe sprechen, wenn alle übereinstimmen. Das ist in der Demokratie jedoch gerade nicht der Fall. Die Demokratie ist die Herrschaft der jeweiligen Mehrheit über die jeweilige Minderheit. Deshalb sind die genannten drei Beschränkungen von Herrschaft zentral für das Konzept oder das Ideal der Demokratie. Rousseau nimmt folgende Unterscheidung vor. Einerseits gibt es den Willen einer Gruppe. Dieser ist von den Willen der einzelnen Personen abgeleitet. Andererseits gibt es den allgemeinen Willen. Dieser ist auf das allgemeine Gut des Volkes gerichtet, das die Souveränität ausübt. Der allgemeine Wille ist etwas Eigenständiges. Er geht nicht von den Willen der einzelnen Personen aus. Er kommt dem Kollektiv als solchem zu. Rousseaus Konzept des allgemeinen Willens ist eine Fiktion, und zwar eine gefährliche Fiktion. Der allgemeine Wille besteht nicht freischwebend. Er ist in der Realität immer in Personen inkarniert, die sich zur Herrschaft im Namen des Volkes berufen fühlen, weil sie die Erkenntnis des allgemeinen Guten für sich in Anspruch nehmen. Rousseaus Konzept des allgemeinen Willens des Volkes als solchem, ohne dass es sich dabei um das handelt, was die einzelnen Volksangehörigen tatsächlich wollen, ist daher das Tor zur Hölle. Dieses Konzept führt in die Hölle des Totalitarismus, beginnend mit den Schreckensregimen der Französischen Revolution. Denn es ermächtigt Einzelne dazu, im Namen des allgemeinen Willens und in Hinblick auf das allgemeine Gute unbeschränkte Herrschaft auszuüben. Kurz, die Idee vom Volkswillen ist Demagogie. Sie fegt die Beschränkungen der liberalen Demokratie hinweg, die Minderheiten vor willkürlichen Mehrheitsbeschlüssen schützen. Die Idee vom Volkswillen und der Missbrauch, im Namen des Volkswillens Herrschaft auszuüben, ist ein Grund dafür, wieso Demokratien in der Realität nicht die Beschränkungen von Herrschaft beachten, die im Konzept der Demokratie angelegt sind. Selbstbestimmung ist immer individuelle Selbstbestimmung. Es gibt keine kollektive Selbstbestimmung. Es gibt freiwillige Interaktionen und Gesellschaften können auf freiwilligen Interaktionen statt Zwang und Aggression beruhen. Wenn zum Beispiel der Fischer mit dem Bäcker Fische gegen Brötchen tauscht, geht es beiden besser als ohne diesen Tausch. Das ist aber keine Selbstbestimmung des Fischer-Bäcker-Kollektivs. Es handelt sich um soziale Interaktionen, die Ausdruck je individueller Selbstbestimmung sind. Das ist alles, das es gibt und das genügt für ein friedliches und prosperierendes Zusammenleben. Die Rede vom Selbstbestimmungsrecht der Völker ist dementsprechend ebenfalls irreführend. Ein Volk ist keine homogene Gruppe. Es gibt in jedem Volk und in jedem Staatsgebiet ethnische Untergruppen. Wenn man vom Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes spricht, wieso denn nicht auch vom Selbstbestimmungsrecht der Sachsen oder dem der Sorben? Oder vom Selbstbestimmungsrecht des spanischen Volkes, aber nicht von dem der Katalanen oder der Basken? Das jeweils letztere Selbstbestimmungsrecht anzuerkennen, hieße aber, das Recht der Sezession zuzugestehen. Wenn man vom Selbstbestimmungsrecht eines Volkes spricht, will man in der Regel aber das Sezessionsrecht ethnischer Untergruppen ausschließen. Hieran zeigt sich, es geht nicht um Selbstbestimmung. Es geht um die Ausübung von Zwang im Namen eines Kollektivs, ganz im Sinne von Rousseaus Konzept des allgemeinen Willens. Die relevante Frage ist hingegen einzig und alleine, inwieweit eine Gesellschaft durch freiwillige Interaktionen, die Ausdruck individueller Selbstbestimmung sind, gekennzeichnet ist und inwieweit in ihr Aggression und Zwang vorherrschen. Es gibt zahlreiche Beispiele, in denen Fremdherrschaft in dieser Hinsicht besser abschneidet als vorgebliche Selbstbestimmung der Völker. Viele afrikanische Staaten wurden nach dem Ende der Kolonialherrschaft durch Diktatoren regiert, die viel größere Massaker an der eigenen Bevölkerung verübt haben und die eigene Bevölkerung viel mehr ausgebeutet haben, als es die weißen Kolonialherren jemals getan haben. Ein besonders abschreckendes Beispiel ist Simbabwe, das unter der Diktatur von Robert Mugabe von 1980 bis 2017 von der Kornkammer zum Armenhaus Afrikas wurde. Um noch ein anderes polarisierendes, aber sachlich korrektes Beispiel anzuführen. Araber genießen in Israel als Staatsbürger viel mehr bürgerliche und wirtschaftliche Freiheiten als in den allermeisten arabischen Staaten. Kurz, das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker ist in vielen Fällen ein Vorwand, um Herrschaft zu rechtfertigen, die sich über die Beschränkungen von Herrschaft hinwegsetzt, welche das Ideal der Demokratie kennzeichnen. Des Weiteren ist Vorsicht in Bezug darauf geboten, das Volk als homogene Gruppe Eliten gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung hat einen guten Sinn, wenn es statistisch messbare Größen gibt, die man jeweils bestimmten Gruppen zuordnen kann. So ist die Entwertung von Arbeit gegenüber Kapitalgütern eine Tatsache. In den westlichen Industrieländern sind die durchschnittlichen Arbeitslöhne seit 1970 um ungefähr Faktor 10 gestiegen. Die Preise von Kapitalgütern wie Aktien, Edelmetalle und Immobilien sind im gleichen Zeitraum jedoch um bis zu Faktor 100 gestiegen. Auf dieser Grundlage kann man gängige Narrative wie dasjenige, dass das Fiatgeld und Zentralbanken dem Wohl des Volkes dienen, als Lügen entlarven. Man stellt damit aber nicht das Volk als homogene Gruppe, einer Elite als einer anderen homogenen Gruppe gegenüber, sondern bezieht sich nur auf eine Hinsicht, die sich anhand statistisch messbarer Größen belegen lässt und mit der man bestimmte Behauptungen widerlegen kann. Hingegen ist es irreführend, zu suggerieren, dass Machenschaften von Eliten es verhindern, dass der Volkswille sich durchsetzt und dass solche Machenschaften der Grund dafür sind, weshalb reale Demokratien in der Beschränkung von Herrschaft oft nicht dem Ideal der Demokratie entsprechen. Lehrreich in dieser Hinsicht ist das bereits erwähnte Beispiel der Volksabstimmung über das Covid-Gesetz in der Schweiz. In Bezug auf die erste Volksabstimmung im Juni 2021 mag man anführen, dass die Nein-Kampagne von Bürgerrechtsorganisationen getragen wurde, die sich spontan zusammengefunden hatten und gegen den Einfluss von Regierung, Parteien, Medien, Wissenschaftsscharlatanen und so weiter nicht durchdringen konnten. Das gilt aber nicht mehr für die zweite Volksabstimmung im November 2021, ebenso wenig wie für die dritte Volksabstimmung im Juni 2023. Vor der Abstimmung im November 2021 konnten beide Seiten deutlich sichtbar mit Kampagnen zu Wort kommen. Die Angst und Panik der ersten Coronavirenwellen lag hinter der Bevölkerung. Am Ergebnis der Abstimmung hat sich jedoch nichts geändert. In allen drei Volksabstimmungen wurde das Covid-Gesetz mit jeweils gut 60% Ja-Stimmen angenommen. Die Abstimmungen über das Covid-Gesetz in der Schweiz sind ein Beispiel dafür, dass in Volksabstimmungen Gesetze gutgeheißen werden können, die normativ gesehen eindeutig Unrecht sind. Neben dem Mythos vom allgemeinen Volkswillen gibt es eine zweite Illusion in der Idee der Volksherrschaft, nämlich diejenige, dass das Volk herrschen kann. Das Volk kann der Souverän sein in dem Sinne, dass die Herrschaft vom Volk ausgeht, und zwar in Form von Wahlen und Abstimmungen. Aber das Volk kann nicht die Souveränität ausüben, in dem Sinne, dass das Volk herrscht. Herrschaft kann von unten ausgehen, sie wird aber nie von unten ausgeübt. Herrschen tun immer bestimmte Personen im Namen des Volkes. Die Ausübung von Zwang geht immer von bestimmten Personen aus, in wessen Namen und auf welcher Legitimationsgrundlage auch immer sie handeln. Also, einige sind dazu befugt, Zwang einzusetzen. Alle anderen müssen sich dem fügen. Das Volk kann allgemeine Gesetze beschließen. Umgesetzt werden die Gesetze jedoch von Gremien und Personen, die dabei Interpretations- und Handlungsspielraum haben. In der Schweiz kann jeder Stimmberechtigte eine Volksinitiative zu einem beliebigen Thema in Gang setzen. Wenn ein Quorum von 100.000 Unterschriften zustande kommt, muss eine Volksabstimmung stattfinden. Die Umsetzung angenommener Volksinitiativen bietet jedoch reichlich Anschauungsmaterial für den Interpretation und Handlungsspielraum staatlicher Autoritäten. Zum Teil liegt das daran, dass Initiativtexte bewusst vage und unvollständig bleiben, um eine Mehrheit zu erreichen. Zum Beispiel, wenn soziale Wohltaten beschlossen werden, wie eine 13. Rente der staatlichen Altersversicherung, ohne anzugeben, wie diese finanziert werden soll. Oder wenn die Zuwanderung begrenzt werden soll, ohne explizit die Kündigung internationaler Abkommen zu fordern, die im Prinzip unbegrenzte Zuwanderung erlauben, wie das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Im Grunde genommen ist dieses Problem jedoch unvermeidbar. Ein Initiativtext kann nie so präzise sein, dass er die Details seiner Umsetzung regelt. Zudem kann keine Volksinitiative zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die Umstände voraussehen, die in der Zukunft im Falle ihrer Annahme bestehen werden. Daraus ergibt sich unvermeidlich ein Interpretations- und Handlungsspielraum staatlicher Autoritäten, die alleine die Befugnis haben, Zwang einzusetzen. Noch viel größer ist der Handlungsspielraum, wenn das Volk Vertreter in Parlamente und Regierungen wählt. Diese sind dazu ermächtigt, das zu beschließen und auszuführen, was sie im Namen des Volkes für richtig halten. Damit wird Lobbyismus Tür und Tor geöffnet. Vertreter von Sonderinteressen müssen ihre Interessen nur so darstellen, dass diese im allgemeinen Interesse des Volkes sind, um Einfluss und Vorteile, einschließlich insbesondere finanzieller Vorteile, zu gewinnen. Selbst wenn man Lobbyismus einschränken und die Volksvertreter von Einflussnahme abschirmen könnte, bliebe das grundlegende Problem bestehen. Politiker können nur etwas umverteilen, das andere produziert haben. Sie können selbst nichts produzieren. Sie sind auf Unternehmer angewiesen, die etwas im Sinne der politischen Beschlüsse produzieren und dafür wiederum Einfluss auf die Politiker erhalten. Unter diesen Umständen besteht die Demokratie darin, durch Wahlen und Abstimmungen einen Rahmen zu schaffen, in dem Herrschaft ausgeübt wird. Aber die Demokratie kann nichts daran ändern, dass Herrschaft von bestimmten Personen über alle anderen ausgeübt wird. Sie kann mithin nichts daran ändern, dass die Personen, die Herrschaft im Namen des Volkes ausüben, Einflussnahme unterliegen und auf Beeinflussungen und damit auf Lobbyismus angewiesen sind. So charakterisiert bereits Thukydides die athenische Demokratie zur Zeit von Perikles als eine Form der politischen Organisation, die nur dem Namen nach eine Demokratie sei, in Wirklichkeit aber in der Herrschaft des ersten Mannes bestehe. In den 1920er Jahren analysiert der Publizist Walter Lippmann die US-amerikanische Demokratie als ein Phantom, das in Wirklichkeit von oben durch Vertreter von Sonderinteressen und deren Einflussnahme auf die Politiker gelenkt wird, statt in der Herrschaft des Volkes zu bestehen. Lippmanns Punkt ist nicht, Eliten und Volk gegeneinander auszuspielen. Die Stärke seiner Analysen besteht darin, eine Funktionsweise in der Ausübung von Herrschaft aufzuzeigen, die in der Realität der modernen, repräsentativen Demokratie unvermeidbar ist. Unter dieser Sicht ändert die Staatsform der Demokratie nichts daran, dass Herrschaft von einigen, einer Elite, über alle anderen ausgeübt wird. Die Demokratie setzt bestimmte Regeln für die Ausübung von Herrschaft fest. Herrschaft kann man nicht durch Geburt, Adel oder durch die Bezugnahme auf Religion legitimieren. Wer herrschen will, muss sich Wahlen und Abstimmungen stellen und genügend Stimmen für das erhalten, was er anderen aufzwingen möchte. Demokratie besteht somit im Wesentlichen in einem friedlichen Wechsel der Herrschenden, und zwar ohne, dass die jeweils Herrschenden ihre Nachfolger bestimmen können, wie in einer Monarchie oder einer Aristokratie. Dennoch setzt dadurch eine Entwicklung weg vom Rechtsstaat und hin zum Wohlfahrts- und Kriegsstaat ein. Die Herrschenden versuchen, ihre Herrschaft und ihre Wiederwahl dadurch abzusichern, dass sie möglichst viele der Beherrschten von sich abhängig machen. So berichtet bereits Aristoteles in seiner Schilderung des Staats der Athener von dem adeligen Kimon, der eine große Anzahl athenischer Stimmbürger dazu einlud, jeden Tag gratis ein bedingungsloses Grundeinkommen auf seinen Gütern in Empfang zu nehmen. Im Unterschied zu Kimon finanzieren die heutigen Politiker die Wohltaten, die sie verteilen, nicht aus ihrem Privatvermögen. Aber das Schema ist das gleiche. Man versucht, möglichst viele Menschen von staatlichen Leistungen abhängig zu machen, um von ihnen gewählt zu werden. Menschen, die auf eigenen Füßen stehen, ihr Leben durch ihre Leistungen in freiwilligen Interaktionen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft gestalten und von sich aus bedürftigen Mitmenschen helfen, statt diese an das staatliche Leistungssystem zu verweisen, sind für Politiker keine geeigneten Stimmbürger. Solche Menschen werden kritisch gegenüber Politikern sein und diese in ihren Ansprüchen, Herrschaft auszuüben, einschränken. Das Schema betrifft allerdings beide Seiten, diejenigen, die Herrschaft ausüben wollen, die Politiker, und die Beherrschten, die durch Wahlen über die Herrscher entscheiden, die Stimmbürger. Politiker gewinnen keine Wahlen mit dem Programm, am besten nichts zu tun, weil die Menschen in der Regel auch ohne sie zurechtkommen, und nur dann regulierend einzugreifen, wenn Auseinandersetzungen unter Bürgern in unkontrollierte Gewaltanwendung auszuarten drohen. Und Personen mit dieser Einstellung sind nicht motiviert, in die Politik zu gehen, sondern wenden sich lieber produktiven Tätigkeiten zu. Die Politik zieht Menschen an, die anderen etwas aufzwingen wollen, statt selbst etwas zu produzieren, das andere freiwillig annehmen oder ablehnen können. Und Wahlen werden mit Programmen gewonnen, die allerlei schöne Wahlversprechen für möglichst viele Gruppen enthalten, ohne zu sagen, zu wessen Lasten deren Finanzierung geht. Der durchaus erfolgreiche Mechanismus besteht darin, die Stimmabgabe von der Verantwortung für die Folgen, wofür man gestimmt hat, zu trennen. Denn Politik kann, wie gesagt, nur das umverteilen, was andere erwirtschaftet haben. Die Strategie von Politikern und politischen Parteien ist daher, möglichst vielen kleine Wohltaten zukommen zu lassen, sodass sie von staatlichen Leistungen abhängig werden, ohne dass transparent ist, wie deren Kosten finanziert werden. So erhalten viele Bürger staatliche Leistungen und zahlen zugleich Steuern auf das Einkommen, das sie erwirtschaften. In der Schweiz zum Beispiel wird das staatliche Gesundheitssystem neben Steuern durch Pro-Kopf-Prämien für die Zwangskrankenversicherung finanziert. Aufgrund der staatlichen Zwangswirtschaft im Gesundheitswesen sind diese Prämien inzwischen so hoch, dass Bürger bis in die Mittelschicht hinein Zuschüsse erhalten, um diese Prämien bezahlen zu können und zugleich Steuern zahlen. Beispiele wie dieses verdeutlichen die Absurdität des staatlichen Umverteilungsapparats. Die Leistungen, die man erhält, verdecken den Blick dafür, wie unsinnig das gesamte System ist. Denn die Leistungen müssen erwirtschaftet werden. Sie werden zum Teil von denjenigen über Steuern und Abgaben erwirtschaftet, die dann einen Teil dieser Steuern und Abgaben in Form von Subventionen zurückerhalten. statt es ihnen zu ermöglichen, auf eigenen Füßen zu stehen und selbst über ihre Lebensgestaltung zu entscheiden. Die staatliche Umverteilung führt nicht nur zu keiner Steigerung der Produktivität. Sie ist vielmehr auch kein Nullsummenspiel. Denn sie ist nicht gratis. Die staatliche Bürokratie und die staatlichen Regulierungen sind mit erheblichen Kosten verbunden. Relevant ist daher einzig die Unterscheidung zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern staatlicher Leistungen, kalkuliert gemäß den Steuern und Abgaben, die jeder zahlt, unter Abzug der staatlichen Leistung, die sie oder er erhält. Staatsangestellte sind per Definition im Nettoempfänger. Um das System zu stabilisieren, muss die Politik darauf bedacht sein, dass die Zahl der Nettoempfänger stets größer ist als die Zahl der Nettozahler, ohne allerdings die wirtschaftliche Substanz, aus der heraus die Nettozahler ihre Beiträge erwirtschaften, zu gefährden. Dann hat stets eine Mehrheit der Stimmbürger ein wirtschaftliches Interesse daran, das System aufrechtzuerhalten. Das ist die Weise, wie Herrschaft operiert, seit die Menschen sesshaft geworden sind. Keine Plünderung auf dem Herrschaftsgebiet, aber Schröpfen dort, wo es geht, ohne die wirtschaftliche Basis zu gefährden. Wirtschaftliche Bindung an den Staat alleine genügt allerdings nicht. Ideen sind in der Regel einflussreicher als wirtschaftliche Interessen. Deshalb versuchen Politiker, Kontrolle über Bildung, Wissenschaft und Medien zu gewinnen, um staatstragende Narrative und Ideologien zu befördern. Das ist dann der Mechanismus, der vom Wohlfahrts- zum Kriegsstaat führt, und zwar seit dem Imperialismus der athenischen Demokratie, den Thukydides eindrucksvoll in seinem Werk »Der Peloponnesische Krieg« beschreibt. Der Staat bindet die Bürger an sich, entwickelt nationalistische Ideologien und gerät so in eine Spirale hinein, die oft im Krieg endet. Die Entwicklung des ursprünglich liberalen Zentralstaats zum Wohlfahrts- und Kriegsstaat im 19. Jahrhundert verdeutlicht diese Spirale. Sie führte zum Ersten Weltkrieg, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Mythos, dass die Demokratie die Schwachen vor den Starken schützt. Das tut eine Rechtsordnung, die jedem sein Recht zukommen lässt. Zu den Grundrechten gehört das Recht auf Zusammenschlüsse, wie Gewerkschaften, die über Löhne und Arbeitsbedingungen mit Arbeitgebern verhandeln, Genossenschaften, in denen sich die Mitglieder gegen Lebensrisiken wie Krankheit und Alter absichern und selbst Güter produzieren können, wenn sie nicht in Lohnarbeit stehen wollen und so weiter. Es geht bei der staatlichen Umverteilung immer nur darum, Sonderinteressen bestimmter Gruppen gegen die Sonderinteressen anderer Gruppen auszuspielen. Dabei setzen sich die jeweils einflussreichsten Gruppen durch. Das sind bestimmt nicht die arbeitende Bevölkerung und die sozial Schwachen. Was Sozialhilfe und die Absicherung von Lebensrisiken betrifft, verdrängt der Staat einfach nur die freiwilligen Zusammenschlüsse und Unterstützungen, welche diese Leistungen erbringen würden, wenn der Staat kein Zwangsmonopol ausüben würde, und die diese Leistung besser, gezielter und direkt im Interesse der Betroffenen erbringen würden im Vergleich zum Apparat der staatlichen Bürokratie. Was die angebliche soziale Gerechtigkeit betrifft, rufe man sich nur noch einmal das Beispiel des Fiatgeldes in Erinnerung. Das Fiatgeld schützt nicht die Schwachen vor der Gier der Kapitalisten. Ganz im Gegenteil, es führt zu einer Entwertung von Arbeit gegenüber Kapitalgütern. Ohne das staatliche Geldmonopol und mit freiem Geld in einem freien Markt wäre eine solche Umverteilung von Arbeit zu Kapital nicht möglich. Kurz, der Umverteilungsstaat dient den Interessen der mächtigen, staatsnahen Gruppen. Er ist nicht im Interesse der allgemeinen Bevölkerung oder gar der sozial Schwachen. Die Demokratie mit den drei genannten Beschränkungen von Herrschaft ist auf mündige Bürger angewiesen, die auf ihren eigenen Füßen stehen. Wie aber kann man Mündigkeit stärken? Es ist wichtig, eine Verbindung zwischen den Voten in Wahlen und Abstimmungen und der Verantwortung für die Folgen der Voten aufzubauen. Je mehr beides voneinander getrennt ist, desto mehr verkommt die Demokratie zu dem Versuch, auf Kosten unbestimmter anderer zu leben. Ein erster Schritt dazu kann ein psychologischer sein. Die Bürger sind Eigentümer des Landes. Alles, was nicht Privateigentum an Grund und Boden ist, ist öffentlicher Raum. Es ist Gemeinschaftseigentum der Bürger. Es gehört nicht staatlichen Funktionsträgern und Politikern. Diese sind nur Verwalter des Gemeinschaftseigentums. Das Bewusstsein dieser Tatsache könnte man stärken, indem man den Bürgern explizit Anteilsscheine am Gemeinschaftseigentum aushändigt. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass man Miteigentümer von etwas ist, dann ist man sich in der Regel auch der Verantwortung für das Gemeinschaftseigentum bewusst und hat ein Interesse an dessen langfristigem Fortbestand statt dem kurzfristigen Nutzen der Verwalter dieses Eigentums, der Politiker und Staatsangestellten. Um eine Verbindung zwischen den Voten und der Verantwortung für die Folgen der Voten aufzubauen, ist Überschaubarkeit erforderlich. Die drei genannten Machtbeschränkungen in der Demokratie sind horizontale Beschränkungen. Sie beziehen sich auf alle Ebenen. Um das Bewusstsein für diese Beschränkungen zu stärken, ist ein föderaler Staatsaufbau erforderlich. Damit diese Beschränkungen von Macht horizontal wirksam sind, muss es auch eine vertikale Beschränkung der staatlichen Zwangsgewalt geben. Demokratische Entscheidungen sind in erster Linie auf der Ebene der Städte und Gemeinden zu treffen. Auf dieser Ebene ist der Zusammenhang zwischen den Entscheidungen und denen, die für die Folgen dieser Entscheidungen aufkommen müssen, am ehesten transparent. Wenn man Umverteilungen beschließt, muss man denen, die für die Kosten dieser Umverteilung aufkommen sollen, direkt in die Augen sehen. Wer bedürftig ist und Unterstützung braucht und welche Art der Unterstützung am wirksamsten ist, lässt sich auch am besten auf der Ebene der Gemeinde beurteilen. Nur die Entscheidungen, die nicht sinnvoll auf der Ebene der Städte und Gemeinden getroffen werden können, sollten an die jeweils nächsthöhere Ebene übertragen werden. Welche Kosten dafür erforderlich sind, sollte ebenfalls auf der Ebene der Städte und Gemeinden dargelegt und von diesen dann transparent an die nächsthöhere Ebene weitergeleitet werden. Das impliziert, dass das positive Recht der jeweils unteren Ebene über dem positiven Recht der jeweils höheren Ebene steht. Also nicht Bundesrecht bricht Landes- und Gemeinderecht, sondern umgekehrt Gemeinde- und Landesrecht bricht Bundesrecht. Wenn die jeweils untere Ebene etwas an die jeweils höhere Ebene delegiert, behält die untere Ebene ihre Souveränität. Sie kann auch beschließen, die Delegation wieder zurückzuziehen. Das schließt das Recht der Abtrennung, Sezession, auch einzelner Städte und Regionen, von einem größeren Territorialstaat ein. Wenn dieses Prinzip nicht verankert ist und die höhere Ebene die Beschlüsse der unteren Ebene außer Kraft setzen kann, dann besteht nur scheinbar ein Föderalismus. Nämlich nur so lange, wie es den Gewalten der höheren Ebene beliebt, sich nicht über die Beschlüsse der jeweils unteren Ebene hinwegzusetzen. Nur dann, wenn das Prinzip der Delegation konsequent umgesetzt ist, haben wir einen föderalen Staatsaufbau. Wenn die Entscheidungen in erster Linie auf der Ebene der Städte und Gemeinden getroffen werden und nur das, was auf dieser Ebene nicht sinnvoll entschieden werden kann, in expliziter und transparenter Weise an die nächsthöhere Ebene delegiert wird, dann führt dieses mehr oder weniger automatisch zu einer semidirekten Demokratie. Es besteht kein Grund, auf der Ebene von Städten und Gemeinden nur Wahlen von Volksvertretern abzuhalten und die Entscheidungen über alle öffentlichen Angelegenheiten an diese zu delegieren. Auf dieser Ebene können ohne weiteres Volksabstimmungen über Sachvorlagen stattfinden. Man kann sogar über Sachvorlagen direkt in Bürgerversammlungen entscheiden, wie in der Schweiz mancherorts noch heute in der Landsgemeinde. Dann gibt es auch Alternativen, in dem Sinne, dass verschiedene Regionen unterschiedliche Wege in Sachthemen gehen werden. Damit werden die politischen Entscheidungen in einer viel direkteren Weise mit der Realität konfrontiert, als wenn alle das Gleiche tun. Man sieht die Alternativen und man sieht, welcher Weg sich am besten in der Realität bewährt. Infolgedessen kann man leichter Anpassungen vornehmen, als wenn alle das Gleiche tun und damit die Möglichkeit eröffnet wird, die Konfrontation mit der Realität durch Simulationen zu verdecken. Und wenn jemand mit den Entscheidungen in seiner Region nicht zufrieden ist, ist es leicht möglich, in andere Regionen auszuweichen. In diesem Zusammenhang steht auch das Konzept freier Privatstädte. Das sind Städte, die nach dem Modell von Eigentümergemeinschaften von Wohneigentum konzipiert sind. Es gibt einen Verwalter, über den Dienstleistungen wie Sicherheitsdienste und Unterhalt der Infrastruktur organisiert werden. Ebenfalls geregelt ist die Rechtsprechung durch unabhängige Richter und zwar auch für den Fall eines Konfliktes zwischen Eigentümern und dem Verwalter der Stadt. Äußere Sicherheit wird nach außen delegiert, zum Beispiel durch finanzielle Beiträge an ein Verteidigungsbündnis. Wie in einer Eigentümergemeinschaft von Wohneigentum entscheiden die Anteilseigner freier Privatstädte über die Verwaltung des gemeinsamen Eigentums durch Mehrheitsbeschlüsse. Aber sie unterstehen keiner politischen Herrschaft. Freie Privatstädte können auf diese Weise zu einer Ausweichmöglichkeit werden, die eine Alternative zu der Ausübung politischer Herrschaft in den bestehenden Staaten ist und damit diese politische Herrschaft disziplinieren kann. Es gibt Alternativen. Freie Privatstädte können auch ein Beitrag zur Lösung der Probleme sein, die Migration aufwirft. Die Spannungen, die durch unaufgeforderte Einwanderung in ein Land entstehen, kann man vermeiden, indem man Ausweichmöglichkeiten für Migranten schafft. Freie Städte in Gebieten, in denen Land zur Verfügung steht. Unternehmer müssen eine entsprechende Basisinfrastruktur bereitstellen, in Form von Darlehen an die zukünftigen Bewohner oder als Spenden aus humanitären Gründen. Zuwanderer haben dann die Chance, in solchen freien Städten ihre Gemeinschaften aufzubauen und ihre Lebensträume zu verwirklichen, gemäß dem Prinzip, dass jeder grundlegende Rechte der Selbstbestimmung über sein Leben hat, aber für seine Handlungen den anderen gegenüber verantwortlich ist. Kurz, es gibt marktwirtschaftliche Ausweichmöglichkeiten gegenüber politischer Herrschaft und diese können zur Lösung von Problemen, die politische Herrschaft aufwirft, beitragen. Generell darf man nicht den Fehler machen, Demokratie und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen. Demokratie ist nicht das Leben auf Kosten anderer. Demokratie beruht auf Selbstbestimmung. Sie beruht damit auf der Anerkennung von Privateigentum, nämlich der Anerkennung der Verfügung über das eigene Leben und damit auch der Anerkennung des durch Arbeit ursprünglich erworbenen Eigentums und der Weitergabe dieses Eigentums gemäß dem Ermessen des jeweiligen Eigentümers. Daraus folgt: Regulierung des Wirtschaftslebens kennzeichnet den Wohlfahrts- und Kriegsstaat, aber nicht die Demokratie, die auf Selbstbestimmung beruht. Das gängige Argument für die Regulierung des Wirtschaftslebens in einer Demokratie lautet, dass der freie Markt zur Bildung von Monopolen führe und infolgedessen wirtschaftliche Macht durch demokratisch legitimierte politische Macht beschränkt werden sollte. Das Argument ist jedoch falsch. Und zwar sowohl was seine normative Grundlage als auch was seine Konsequenzen betrifft. Die normative Grundlage der Demokratie ist das Naturrecht. Eigentum, das ursprünglich durch eigene Arbeit erworben wurde, darf man niemandem wegnehmen. Damit darf der Staat auch nicht darüber verfügen, wie jemand sein Eigentum durch Tausch, Vererbung oder Schenkung weitergibt. Denn ansonsten würde es sich nicht um das Eigentum der jeweiligen Person handeln. Konsequenzialistisch führt die staatliche Regulierung der Wirtschaft zum Schlimmsten, nämlich zum Konglomerat von Staatsmacht und Wirtschaftsmacht. Nehmen wir an, freier Markt neige wirklich zu Monopolbildung und damit zu Konzentration wirtschaftlicher Macht. Wenn die Staatsmacht hiergegen vorgehen möchte, dann ist es für die entsprechenden Konzerne zweckrational, sich mit der jeweiligen Staatsmacht zu arrangieren. Das Ergebnis ist dann nicht die Einschränkung von Macht im Interesse der Konsumenten, sondern der Staatskapitalismus, den wir heute erleben. Die Wirtschaftskonzerne passen sich der jeweiligen Staatsmacht an und erhalten dafür Vorteile in Form für sie günstiger Regulierungen. Das Ergebnis ist nicht die Beseitigung von Kartellen. Im Gegenteil, das Ergebnis ist ein Kartell von Staatsmacht und Großkonzern. Unternehmer haben nicht von sich aus Interesse an einem freien Markt. Die jeweiligen Unternehmer möchten, dass ihre Konkurrenz vom freien Markt ausgeschaltet wird, sie selbst aber vor den Risiken des Scheiterns im freien Markt geschützt werden. Insofern es eine Staatsmacht gibt, die in die Wirtschaft eingreift, haben Unternehmer daher ein Interesse daran, die Staatsmacht in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Vorteile reichen von Patenten, die den Marktzugang für Konkurrenten erschweren, über Rettungspakete, sodass die Gewinne privat sind und die Risiken auf die Steuerzahler abgewälzt werden, bis hin zur staatlichen Abnahmegarantie für bestimmte Produkte, sodass die Unternehmen auch gar nicht mehr für ihre Produkte haften müssen. Letzteres tritt in der Regel allerdings nur dann ein, wenn noch ein weiterer Faktor hinzukommt. Der Staat reguliert die Bildungsinstitutionen wie Schulen und Universitäten oder betreibt sie gar selbst und übt dadurch quasi ein Monopol über Bildung und Wissenschaft aus. Dann befördert er Ideologen, die sich dann ebenso wie die staatsnahen Unternehmer verhalten. Wer eine bestimmte Ideologie durchsetzen möchte, hat von sich aus kein Interesse am Wettbewerb der Ideen um die besten Argumente. Er möchte den Marktzugang zum Wettbewerb der Ideen staatlich reguliert sehen. So gelangen wir dann zu den staatlich regulierten und kontrollierten Meinungs- und Forschungskorridoren, die heute gang und gäbe sind. Am effektivsten ist es, den Marsch durch die Institutionen anzutreten und zu versuchen, die eigene Ideologie zur Staatsideologie zu machen. Dazu muss diese Ideologie staatsnah sein. Sie muss als Vorwand dienen können, damit Politiker ihre Macht ausweiten können, um die Bevölkerung vor angeblichen Gefahren zu schützen oder etwas zur Beförderung eines angeblichen allgemeinen Guts tun zu können. Das Ergebnis ist dann das Machtkartell von Staat, Großkonzernen und Intellektuellen im Dienste des Staates, wie wir es im Corona- und Klimaregime erleben. Ausnahmestaat, der sich über den Rechtsstaat stellt und die Legitimation dazu von den Predigern der entsprechenden Ideologien erhält, die als Wissenschaft und Moral serviert werden, Widerspruch und Debatte ausgeschlossen. Unternehmen, welche die entsprechenden Produkte liefern, von Masken und Impfstoffen zu Windrädern und Solaranlagen, die vom Staate abgenommen werden und den Verbrauchern über entsprechende Gesetze und Verordnungen aufgezwungen werden, trotz erheblicher gesundheitlicher und wirtschaftlicher Schäden. Alles dieses läuft formal demokratisch ab. Es ist aber offensichtliches Unrecht und widerspricht eklatant den drei genannten Beschränkungen der Ausübung von Macht, welche die Demokratie kennzeichnen, die nicht zu einer Willkürherrschaft verkommt. Die Trennung zwischen Wirtschaft und Staat ist ein wesentliches Element dafür, die Möglichkeiten und Anreize dafür, auf Kosten anderer zu leben, zu unterbinden und Raum für Selbstbestimmung zu schaffen. Demokratie beruht auf Selbstbestimmung über das eigene Leben. Auf dieser Grundlage bringen Bürger ihre Stimme in die öffentlichen Angelegenheiten ein. Das Problem an der Demokratie ist die Herrschaft. Die Mehrheit zwingt der Minderheit ihre Beschlüsse auf. Die Wirtschaft ist auch demokratisch im Sinne der Wahl, aber es ist eine Wahl, ohne dass Zwang gegen andere ausgeübt wird. In einer freien Wirtschaft stimmen die Konsumenten über die Produkte ab, die sie bevorzugen, ohne dass die Minderheit den Entscheidungen der Mehrheit folgen muss. Das ist der Weg zur Mündigkeit. Eine Verbindung schaffen zwischen den Entscheidungen und der Verantwortung für die Folgen der betreffenden Entscheidungen. Dann wird es von selbst Alternativen geben, einfach weil nicht alle und überall das Gleiche machen werden. Und dann wird es auch Alternativen außerhalb dessen geben, politische Herrschaft auszuüben.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Demokratie, Mündigkeit statt Leben auf Kosten anderer von Professor Michael Esfeld. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar. Thank you.